Liebe Gemeinde, unsere Kirchenuhr ist heute Morgen beim Donnerschlag einfach stehen geblieben. Die Kirchenjahrsuhr bleibt nie stehen. Sie zeigt heute das Dreieinigkeitsfest an. Und dazu gehört die Epistel aus dem Epheserbrief, dem ersten Kapitel von Vers 3 ab. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir sollten heilig und unsträflich sein vor ihm. In seiner Liebe hat er uns dazu verordnet, dass wir seine Kinder seien, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in allerlei Weisheit und Klugheit, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er sich vorgesetzt hatte in Christus, damit er ausgeführt würde, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christus beides, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zum Erbteil gekommen, die wir zuvor verordnet sind nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt, nach dem Rat seines Willens, auf dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, da ihr gläubig würdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Die Episode ereignete sich in einem Spital. Liebe Freunde, der Krankenhauspfarrer ging durch die Bettenreihen, grüßte und ermunterte, sprach zu und verteilte ein kleines Schriftchen. An dem Bett eines jungen Patienten blieb er länger stehen. Auf der Fiebertabelle las er den Namen Feld. Feld buchstabierte er. Den Namen habe ich noch nie gehört. Heißen Sie Feld? Der junge Patient zuckte zusammen und drehte sich auf die andere Seite. Entschuldigung, sagte der Pfarrer und legte seine Hand auf den Arm des Patienten. Es war nur Neugier, ich wollte Sie nicht verletzen. Dann aber brach es aus diesem jungen Mann heraus, so laut, dass es der ganze Saal hören konnte. Ich heiße Feld, nur Feld, wirklich Feld. Ich bin nämlich damals auf dem Feld gefunden worden. Als Wickelkind wurde ich ausgesetzt. Der Mähdrescher ging nur nahe an meinem Kopf vorüber. Dann fand mich ein Lastwagenfahrer, der mir den Namen des Fundorts gab. Schauen Sie mich an. Ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht gewünscht. Ich bin nicht geliebt. Ich bin ein Findelkind. Ich heiße Feld, nur Feld, wirklich Feld. Liebe Freunde, die Welt ist zum Spital geworden. Das Leben ist wie eine Krankheit. Jeder trägt seine Last. Heinrich Heine sagt in seinen Reisebildern, das Leben ist eine Krankheit, die Welt ist ein Lazarett und der Tod ist unser Arzt. Immer mehr meinen, neben ihrer Fieberkurve stehe der Name Feld. Ein herzloser Vater habe sie auf dieser Erde ausgesetzt. Dann habe er sich auf heimlichen Sohlen davongeschlichen. Nun legen sie offen zutage, dass sie ein Findelkind seien. Sie seien nicht gewollt, sie seien nicht erwünscht, sie seien nicht geliebt. Findelkinder seien sie, mit Namen Feld, wirklich Feld, nur Feld, Gott sei's geklagt. Und der Apostel sagt, Gott sei gelobt. Auf dem Feld wurde niemand ausgesetzt, sondern über dem Feld von Bethlehem setzte der Lobpreis ein. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Gott selber wurde als Wickelkind geboren. Auch der Kleinste und Ärmste und Schwächste soll es merken, wie Gott ihn lieb hat. Keiner ist nicht gewollt, auch wenn ihn seine Eltern nicht gewollt haben. Niemand ist unerwünscht, auch wenn seine Verwandtschaft ihn verwünscht. Niemand ist nicht geliebt, auch wenn ihn alle hassen. Keiner, aber auch keiner von uns ist übrig. Der Mensch ist kein Findelkind, sondern Gottes Lieblingskind. Ich bin Kind, wirklich Kind, nur Kind. Verstehen Sie jetzt diesen Apostel, wenn er seinen Brief an die ephesinische Gemeinde mit einem Lobpreis beginnt, der in seiner Wucht einfach alles über den Haufen wirft. Subjekt, Objekt, Prädikat, Satzgegenstand, Satzaussage, Punkt, Komma, Strich. Alles ist in diesem längsten griechischen Satz des Neuen Testaments durcheinandergewirbelt. Sprachwissenschaftler bekommen bei diesem Sprachsatz ungeheuer eine Gänsehaut und Theologen bekommen bei der Exegese graue Haare, sofern sie noch welche besitzen. Sicher, wer mit dem Seziermesser seiner Vernunft hantiert, wer mit der Ätsäure seiner Kritik alles übergießt, wer mit der Kühle seines Verstandes hier analysiert, dem wird nichts aufgehen. Wer aber betend hineinhorcht, der wird einstimmen in den Jubel dieses Tages. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns als Lieblingskinder erwählt, der uns als Sorgenkinder erlöst, und der uns zu Herrenkindern ernannt hat. Das Erste, erwählte Lieblingskinder, das sind wir, denn er hat uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Gott hat also ein eigenes und einzigartiges Auswahlprinzip. Gott wählt anders als zum Beispiel Gideon. Dieser altisraelitische Hautegen plante einen Überraschungscoup gegen die Grenznachbarn, gegen diese Erzfeinde. Und dazu brauchte er einen guten Stoßtrupp. Aber 33.000 Mann meldeten sich. Er musterte gleich die bleichen Gesichter aus und schickte fast zweimal die Hälfte nach Hause. Nur 300 harte Männer behielt er bei sich. Gideons Auswahlprinzip war die Härte. Aber Gott wählt anders. Auch anders als zum Beispiel David. Als er vor dem tobenden Saul im Feindesland untertauchte, um als Guerillakämpfer seine militärischen Operationen fortzusetzen, da nahm er nur 600 Vasallen mit, auf die unbedingt Verlass war und die mit ihm durch dick und dünn gingen. Sein Auswahlprinzip war die Treue. Aber Gott wählt anders, ganz anders, auch anders als Salomo. Der baute eine riesige Tempelanlage in Jerusalem mit Innenhof und Außenhöfe. Menschen aus allen Himmelsrichtungen kamen, um dieses Jahrhundertwerk zu begucken. Aber nur die Juden konnten die Tore passieren, die Heiden hatten keinen Zugang. Salomos Auswahlprinzip war die Religion. Und Gott wählt anders. Ganz anders. Sein Auswahlprinzip ist einzig und allein die Liebe. Er mustert nicht die Harten aus. Er sieht nicht die Treuen aus. Er liest nicht die Religiösen aus. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und was unedel ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Wir haben doch einen Gott, der schon vor Grundlegung der Welt an uns gedacht hat. Wir haben einen Vater, der seit aller Ewigkeit seine Augen auf uns gerichtet hat. Wir haben einen Herrn, der schon immer sein Herz für uns geöffnet, der uns schon immer geliebt hat. Nein, wir sind keine namenlosen Ameisen in einem großen Haufen. Wir sind keine seelenlosen Gartenzwerge in einem paradiesischen Vorgarten. Wir sind nicht irgendwelche Inventarstücke in einer bunten Welt. Wir sind Gottes Lieblingskinder. Und wenn uns Zweifel plagen, weil vielleicht das Abitur nicht so geklappt, weil der Studienplatz nicht sicher ist, weil die Berufsaussichten alles andere als rosig sind, dann müssen wir es hören. Er hat uns erwählt. Und wenn uns Gedanken durch den Kopf gehen, weil andere vorne sind, weil andere durchs Ziel gehen, weil andere die Auserwählten sind, dann müssen wir es hören. Er hat uns erwählt. Und wenn uns Depressionen zu schaffen machen, weil wir allein sind, weil wir einsam zu Hause sitzen, weil uns kein Freund gewählt hat, dann müssen wir es hören. Er hat uns erwählt. Erwählte Lieblingskinder, das sind wir. Trotzdem hat dieser Gott seine Liebe Not mit uns. Wir entscheiden uns immer wieder gegen ihn. Wir planen immer wieder ohne ihn. Wir leben ohne ihn. Aber Freunde, ohne Gott leben wollen, das ist Sünde. Ohne Gott denken wollen, das ist Sünde. Ohne Gott handeln wollen, das ist Sünde. Sünde, und so hat es Paul Schütz, der Denker, einmal gesagt, Sünde ist die Kunst des Lebens ohne Gott. Und solche Lebenskünstler sind Sorgenkinder des Vaters. Und wenn er uns bis zu diesem Tag noch nicht auf die Seite geschoben und er sich noch nicht zurückgezogen hat, so einfach deshalb, weil auch dieses Zweite gilt, nämlich erlöste Sorgenkinder, das sind wir auch, denn er hat uns erlöst durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott hat also auch ein eigenes und einzigartiges Erlösungsprinzip. Er löst anders als zum Beispiel Goethe. Dieser große Denker meint, dass in uns Kräfte genug schlummerten, um uns aus dem Sumpf der Schuld herausziehen zu können. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Sein Erlösungsprinzip ist das Streben. Aber Gott löst anders, auch anders als Jean-Paul Sartre. Dieser französische Existenzialist und Denker sagte, dass Schuld und Sünde nur böse Fliegen seien, die man auch verjagen könne. Niemand müsse sich von der Schuld plagen lassen. Sein Erlösungsprinzip ist das Verjagen, aber Gott löst anders. Er löst anders als Mark Twain. Dieser Reiseschriftsteller erzählt einmal in seinem Bummel durch Europa von einer Fahrt mit einer Bergbahn über eine kleine und verhältnismäßig schwache Holzbrücke. Und dann schreibt er, man gedenkt aller seiner Sünden, während der Zug darüber kriecht und bereut sie auch. Aber sobald man die andere Seite erreicht hat, sieht man, dass man sie wirklich vergessen kann. Twains Erlösungsprinzip ist das Vergessen. Aber Gott löst anders, ganz anders. Sein Erlösungsprinzip ist die Liebe. Mit Streben, Vergessen, Verjagen ist der Sünde nicht beizukommen, sondern nur mit Blut. Blut ist das Fleckenwasser, das Sünde wegwäscht. Blut ist die Aidssäure, die es wegmachen kann. Nur Blut tilgt Sünde. Und genau das hat dieser Gott fließen lassen, so dass er sich seinen einzigen und geliebten Sohn vom Herzen riss. Wir können uns ja dieses enge Vater-Sohn-Verhältnis überhaupt nicht genug eng vorstellen. Wenn wir einen Buben haben, der mit Freude das Haus erfüllt und den wir um keinen Goldschatz dieser Erde eintauschen würden, so ist das nur ein schwaches Abbild dieses Verhältnisses zwischen Vater und Sohn. Nicht umsonst pflegten die Kirchenväter, dieses Verhältnis in die unlogische Formel zu pressen, 1 in 2 und 2 in 1. Gott ist ohne den Sohn nicht zu denken und Jesus ist ohne Vater nicht vorstellbar. Und trotzdem reißt dieser Gott seinen Sohn sich vom Herzen los, gibt ihn dahin, dass er geschlagen und gemartert und durchbohrt wird, so lange, bis Blut fließt. In diesem Strom ist das große, reine Waschen möglich. Nur in diesem Strom können wir sauber werden. Allein in diesem Strom gibt es Vergebung der Sünden. Martin Luther sagt, dass Jesus Christus am Kreuz für die Sünde verblutet ist. Dies wissen auch die Teufel und zittern. Dass er aber für meine Sünde verblutet ist, damit beginnt der Glaube. Und wenn uns Zweifel plagen, ob denn das auch uns gelte, dann müssen wir es hören. Er hat uns erlöst. Und wenn uns Gedanken durch den Kopf gehen, ob auch meine schlimme Lebensrechnung noch einmal in Ordnung kommen kann, dann müssen wir es hören, er hat uns erlöst. Und wenn mir Depressionen zu schaffen machen, weil die große Schuld, die ich keinem anvertrauen kann und die in schlaflosen Nachtstunden vor mir aufsteht wie ein Berg, ob nicht diese Schuld doch zu groß sei, dann muss ich es hören, er hat mich erlöst. Erlöste Sorgenkinder, das sind wir. Und wer nun meint, dass Christen nur verwöhnte Hätschelkinder seien, die nichts anderes im Sinne hätten, als den Schoß des Vaters zu belagern, der muss auch noch die dritte Aussage dieses Textes hören, nämlich ernannte Herrenkinder. Das sind wir, denn er hat uns ernannt, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Schauen wir auch noch auf Gottes eigenes und einzigartiges Ernennungsprinzip. Wenn der Bundespräsident einem Kanzler ein Ernennungsschreiben übergibt, dann kann er es nur deshalb, wenn dieser Kanzler zuvor vom Parlament gewählt worden ist. Aber Gott ernennt anders. Auch anders als das Nobelpreiskomitee. Die können nur den ernennen, der sich durch eine große Leistung besonders hervorgetan. Aber Gott wählt anders, auch anders als der Rektor, der den Lehrer zum Vertrauenslehrer ernennt, der das meiste Vertrauen der Schüler genießt. Gott wählt anders, ganz anders. Sein Ernennungsprinzip ist noch einmal die Liebe. Ohne Leistung, ohne Wahl, ohne Vertrauen adelt er uns zur Sohnschaft. Und das sagt er nicht nur mündlich, das gibt er nicht nur schriftlich, das macht er sogar amtlich durch das Siegel des Heiligen Geistes. Ernannte Herrenkinder, das sind wir. Und weil Noblesse oblige und weil Adel verpflichtet, deshalb sollen wir uns auch dieses Standes für würdig erweisen. Geld verdienen kann doch nicht mehr das Erste sein. Dass wir etwas seien zum Lob. Karriere machen kann doch nicht mehr das Erste sein. Dass wir etwas seien zu seinem Lob. Spitzenreiter werden, das kann doch nicht mehr das Erste sein. Dass wir etwas seien zu seinem Lob. Ob als Stift oder Chef, ob als Angestellter oder Beamter, ob als halbe Kraft oder Vollkraft. Freunde, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum geht es. Und wenn uns Zweifel plagen, ob denn dieser Anzug nicht drei Nummern zu groß sei, dann müssen wir es hören. Er hat uns ernannt. Und wenn uns Gedanken zu schaffen machen, ob das auch die Bestimmung für mein Leben sei, dann muss ich es hören. Er hat mich ernannt. Und wenn uns Depressionen zu schaffen machen, ob denn das alles nicht zu dem führen kann, dass doch meine Kleinkariertheit und Engstirnigkeit die Oberhand behält, dann muss ich es hören. Er hat mich ernannt. Verstehen Sie? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns erwählt, erlöst und ernannt hat. Wer, und so frage ich, wer kann sich jetzt noch diesem Lob entziehen? Wer? Amen.